Willkommen zum Tag in Berlin und Brandenburg. Dazu begrüßt Sie im Studio Stefan Oswald. Wie soll der öffentliche Nahverkehr schmackhaft gemacht werden? Der Berliner Senat will neue Kunden in den Sommermonaten mit einem 0-Euro-Ticket anlocken, alternativ zu einem 9-Euro-Ticket, das der Bund im Nahverkehr in dieser Zeit einführen will. Jan Menzel aus unserer Landespolitik-Redaktion weiß mehr.
Noch ist es kein fertiger Plan, aber ein Vorhaben, das geprüft wird. Das geht aus einem Bericht der Verkehrsverwaltung an das Abgeordnetenhaus hervor. Danach erwägt die Verwaltung der grünen Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, das 9-Euro-Ticket zu ergänzen. Als Alternative könnten die Preise für Abonnements im Juni, Juli und August auf 0 Euro sinken, heißt es in einem Schreiben an den Hauptausschuss des Parlaments. Diese Aktion könnte eine Chance sein, neue Kunden zu gewinnen, argumentiert die Verwaltung. Durch die Corona-Pandemie haben BVG und S-Bahn Stammkunden verloren und weniger Abos verkauft als in den Vorjahren. Der Sprecher der Verkehrsverwaltung betonte gegenüber dem RBB aber auch, dass eine Entscheidung noch nicht gefallen sei. Das liegt auch an den vielen Beteiligten. Neben Verkehrsunternehmen wie der BVG und der S-Bahn sind das der Verkehrsverbund beider Länder VBB und das Land Brandenburg. Hier stößt die 0-Euro-Idee aus Berlin dem Vernehmen nach nicht auf offene Ohren. Das Brandenburger Infrastrukturministerium macht keinen Hehl daraus, dass schon die Einführung des 9-Euro-Tickets in der Kürze der Zeit eine komplexe Sache sei. Der Fahrgastverband IGAP wiederum lobt die 3 Gratismonate für Abokunden als tolle Idee und erhofft sich davon, dass wieder mehr Menschen auf Busse und Bahnen umsteigen. Sollte Berlin dieses Extra-Angebot machen, würden Kosten von geschätzt 22 Millionen Euro anfallen. Für BVG und S-Bahn wären das beträchtliche Mindereinnahmen, die allerdings, so die Verkehrsverwaltung, vom Land zu tragen wären. Als wahrscheinlichste Variante gilt, dass das 0-Euro-Ticket, wenn es denn kommt, auf den Tarifbereich AB begrenzt wäre.
Der Bericht von Jan Menzel. Eigentlich soll er Streit schlichten, doch jetzt gibt es um ihn selbst Streit. Der Berliner Mietspiegel für die nächsten 2 Jahre hängt momentan am seidenen Faden, denn im Moment kann er nicht erstellt werden. Es gibt Streit um die Auftragsvergabe. Was das bedeutet, und zwar für Mieter und Vermieter, das hat Reporterin Oda Tischewski für RBB24 Inforadio recherchiert.
Wohnen in Berlin, das war mal günstig, ist es aber längst nicht mehr. Im Zeitraum zwischen 2012 und 2021 sind die Durchschnittsmieten in der Stadt um mehr als 57% gestiegen. Anhaltspunkt für Neuvermietungen und Mieterhöhungen bietet der Berliner Mietspiegel. Doch das Instrument ist immer wieder umstritten. So wurde die Erstellung des Mietspiegels europaweit ausgeschrieben, aber die Vergabeentscheidung muss jetzt überprüft werden. Das zieht sich und bedroht den Zeitplan. Ab April 2023 gibt es dann womöglich vorerst keinen gültigen Mietspiegel mehr. Kein Grund zur Panik, sagt Rainer Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. Zunächst würden die Gerichte dann wohl den alten Mietspiegel zugrunde legen, aber
es wird natürlich Vermieter geben, die sagen, jetzt haben wir gar keinen Mietspiegel mehr und deswegen werden sie ihre Mieterhöhung mit Vergleichswohnungen begründen, die aus ihrem eigenen Bestand sein können und die sind in der Regel dann natürlich so ausgewählt, dass ein deutlich höherer Mieterhöhungsspielraum zustande kommt. Das wird aber nur vor allen Dingen bei großen Unternehmen möglich sein.
Das Problem in Berlin sind die großen Preisunterschiede zwischen langjährigen und neueren Mietverträgen. Teils zahlen Mieter für eine ähnliche Wohnung im selben Gebäude das Doppelte oder Dreifache verglichen mit ihren Nachbarn. Deswegen beruft man sich auf die ortsüblichen Vergleichsmieten im Mietspiegel, der alle 2 Jahre neu erstellt wird. Mario Hilgenfeld leitet den Bereich Wohnungswirtschaft beim Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Er ist ein Verfechter des Mietspiegels, denn der bilde ein Mittel zwischen niedrigen und hohen Mietniveaus ab.
Bei Vergleichswohnungen muss ich so nicht mitteln, sondern ich kann relativ einfach die letzten Vergleichswohnungen, die neu abgeschlossen worden sind, verwenden und komme damit in der Tendenz natürlich immer auf ein höheres Niveau. Deswegen sagen wir ja auch immer, dass der Mietspiegel eine mietdämpfende Wirkung hat.
Der Berliner Mieterverein ist weniger überzeugt, dass der Mietspiegel das geeignete Instrument ist, biete er doch kaum Sicherheit, dafür umso mehr Spielraum für Interpretation. Rainer Wild würde daher einen anderen Weg bevorzugen.
Diese Rechtssicherheit wäre ein hohes Gut, aber ich glaube, da machen wir uns was vor. Solange wir nicht sozusagen ein klares System der Mietendeckelung hatten, wie wir es eigentlich mit dem Mietendeckel gehabt hätten, wären diese Streitigkeiten um die Frage, wie die Mietspiegel erstellt werden, immer wieder auftauchen.
Noch gibt es von der Berliner Vergabekammer keine Entscheidung darüber, wer mit dem Mietspiegel 2023 beauftragt werden soll. Der alte verliert im April 2023 seine Gültigkeit.
Oder Tischewski berichtete. Plötzlich wieder Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet, Milliardeninvestitionen in die eigene Armee. Der Krieg in der Ukraine hat auch den Blick auf die Bundeswehr verändert. Das zeigt sich daran, dass das Interesse junger Leute an der Truppe zumindest in den ersten Wochen der militärischen Auseinandersetzung gestiegen ist. Wie wirkt sich das auf das Image der Bundeswehr aus? Carsten Zumack hat einen Jugendoffizier bei seinem Besuch im Oranienburger Mosaik-Gymnasium begleitet.
Keine Flyer mit Karriereversprechen, keine Bewerbungsunterlagen. Nur mit einer schmalen Laptoptasche bewaffnet hat sich Norman Semisch auf den Weg in den Theatersaal der Schule gemacht, will mit den Elftklässlern ins Gespräch kommen.
Ich stelle nicht den Arbeitgeber vor, sondern die Sicherheitsinstitution Bundeswehr heute mit Fokus auf den Ukraine-Konflikt, auf den Ukraine-Krieg. Und deswegen habe ich meinen Laptop dabei, meine Präsentation, mich selbst und freue mich auf die Veranstaltung.
Während er die ersten Bilder und Schriften an die Wand projiziert, füllen sich die Plätze mit den 36 Schülern. Der 33-jährige Jugendoffizier erzählt über sich, seinen Auslandseinsatz im Irak, über den Ukraine-Konflikt natürlich und über Waffenlieferungen.
Das ist die Unterstützung der Ukraine in ihrem Recht auf Selbstverteidigung.
Kontrovers schildert Semisch die Positionen beider Seiten, blickt zurück in die Historie. Die 16- und 17-jährigen Gymnasiasten lauschen aufmerksam, fragen nach.
Sie haben das Thema ja relativ von beiden Seiten beleuchtet. Würden Sie sagen, dass die Medien das auch so schaffen oder dass Sie da ein bisschen mehr auf die russische Seite eingehen müssten?
Man hatte ja die Absprache, dass es keine Osterweiterung geben sollte. Warum ist man dann überhaupt dieses Risiko eingegangen, neue Staaten aufzunehmen?
Fragen über Fragen zum Ukraine-Konflikt. Der Jugendoffizier sucht nach Antworten, meidet aber platte Lobeshymnen auf die Bundeswehr. Trotzdem hat sich die Haltung vieler Jugendlicher zur Truppe in den vergangenen Monaten verändert, bestätigen die Schüler Hendrich Brüning und Leon Schrödel.
Definitiv, man hat die Bundeswehr als etwas wahrgenommen, was viel wichtiger für unsere Gesellschaft und auch für andere Länder geworden ist. Es hat sich sehr ins Positive verändert und man benötigt die Bundeswehr viel mehr, als man sie früher benutzt hat.
Es ist wichtig, dass wir auch irgendwie Leute haben, die uns verteidigen können im Fall, dass irgendwas passiert.
Selbst wollen die beiden 17-Jährigen aber wohl nicht zur Bundeswehr. Jährlich bewerben sich etwa 2000 junge Brandenburger für den militärischen Bereich. Das dürfte sich durch den Ukraine-Krieg nach Expertenmeinung kaum ändern. Doch immerhin hat sich das Image der Truppe gebessert, resümiert Jugendoffizier Norman Semisch bei seinem Schulbesuch in Oranienburg.
Ich merke, dass das Interesse an Sicherheitspolitik und an der Bundeswehr durch den Krieg in der Ukraine gestiegen ist.
Soweit Jungoffizier Norman Semisch nach seinem Besuch in einem Oranienburger Gymnasium. Es berichtete Carsten Zumack. Die afrikanische Schweinepest ist in Brandenburg noch da. Nach dem Winter meldet sich die Seuche zurück. Im Spree-Neiße-Kreis sind wieder Tiere gefunden worden, die daran gestorben sind. RBB-Reporter Sascha Erler informiert.
Amtstierärztin Katrin Thiele ist ehrlich gesagt etwas überrascht über das große Interesse an den Funden. Gleich mehrfach ist sie heute darauf angesprochen worden. Dabei hatte das Amt auch in den letzten Monaten und Wochen immer wieder einzelne Funde weitergemeldet. Aber die fanden eben nicht den Weg in eine Pressemitteilung.
Das ist tatsächlich etwas, was mich persönlich aus Sicht der Tierseuchenüberwachung überhaupt nicht beunruhigt. Ich weiß, dass wir da unten in dem Bereich sicher sind. Wir haben genügend Zäune gezogen. Es sind alles Funde im Kerngebiet. Die sind sogar zu erwarten.
Die neuen Funde waren glücklicherweise so weit weg vom nächsten Nutzschweinbestand, dass da auch keine Gefahr bestehen sollte, so die Expertin. 9 Funde gab es Anfang Mai bei der regelmäßigen Durchsuchung der sogenannten Kernzone nach verendeten Tieren. Wobei 9 Funde nicht leicht 9 Tiere bedeuten.
Diese 9 Funde sind unter anderem auch mal Knochenfunde. Das kann schon auch mal sein, dass das verschleppte Teile sind von einem Tier, meinetwegen 4 Füße. Jetzt mal salopp gesagt.
Schon 2020, als das erste an RSP verendete Wildschwein in Deutschland im Spree-Neiße-Kreis gefunden wurde, hat der Kreis zusammen mit dem Land begonnen, Schutzzonen festzulegen und die entsprechend einzuzäunen. An der Neiße steht ein Zaun, der verhindern soll, dass infizierte Tiere aus Polen einwandern. Letzte Woche ist ein Zaun nach Sachsen fertig geworden. Innerhalb der Kernzone stehen sämtliche Schweine auf der Abschussliste. Aber das ist trotzdem noch ein Riesengebiet und eine Riesenpopulation, sagt Katrin Thiele.
Es ist so groß, dass die einfach nicht unbedingt direkten Kontakt miteinander hätten. Und wenn die Population dann wieder zunimmt, dann kommen sie in Kontakt mit möglicherweise infizierten Tieren oder mit Kadavern, wenn noch irgendwo was liegt, wenn wir bei der Fallwildsuche etwas nicht gefunden haben. Und dann kann das schon mal wieder passieren, dass sich dann eben Tiere infizieren, die noch leben in dem Bereich.
Und dazu kommt der Druck von außen, denn in Polen und jetzt auch in Sachsen grassiert die ASP ziemlich heftig. Die Zäune, die Jagd und die Fallwildsuche sind aufwendig und teuer, aber momentan die einzige Möglichkeit, sagt Katrin Thiele. Aber sie funktioniert offenbar, denn bis jetzt ist noch kein infiziertes Tier außerhalb der bislang betroffenen Gebiete gefunden worden.
Der Frühling naht mit Macht, das macht Lust auf Grün und auch auf die eigene Datsche. Doch den Kleingarten im Umland von Berlin können sich immer weniger leisten. Die Preise steigen auch da, nicht die der Pacht, die ist gesetzlich gedeckelt, aber die Preise der Ablöse. RBB-Reporterin Eva Kirchner hat sich in Bernau umgeschaut.
In der Kleingartenanlage Birkenhöhe, einem Ortsteil von Bernau, grünt und blüht es jetzt. Es duftet nach Flieder und frisch gemähtem Rasen, gerade jetzt im Mai ist viel zu tun, erzählt Klaus Bold über den Gartenzaun.
Wir wissen ja selber, Rasenmähen und so weiter und alles, was so anfällt, ne? Pflanzen, Treibhaus und so weiter.
Seit 2 Jahren bewirtschaftet der aus Rügen stammende Kleingärtner seine 375 Quadratmeter Parzelle. Etwas über 10.000 Euro hat er dafür bei der Übernahme bezahlt. Ein durchaus gängiger Preis. Aber viel mehr hätte es nicht sein dürfen. Schon gar nicht 20 oder sogar 30.000 Euro.
Nicht unbedingt. Aber wie gesagt, wenn man nur unbedingt einen haben will und nicht anders rankommt, dann macht man es auch, ne?
Noch sind solche Übernahmesummen nicht die Regel. Aber es gibt sie, weiß Thomas Müller, Vorsitzender des Bezirksverbandes der Kleingärtner in und um Bernau.
Wo dann Gartensuchende sagen, also mir ist egal, ich bezahle jeden Preis. Und wir wissen es auch aus der Praxis, dass dann teilweise Ablösesummen gezahlt werden. Also die haben nicht mehr mit dem zu tun, was auf dieser Parzelle steht.
Grund für den Sturm auf die Kleingärten ist auch die Corona-Krise. Immer öfter sind Familien auf der Suche nach dem kleinen Grün im Brandenburgischen. Das spürt auch Burkhard Poveleit, Vereinsvorsitzender in der Bernauer Anlage Birkenhöhe.
Also ich bekomme circa jede Woche 2 Nachfragen, ob ich einen Garten frei habe hier oder das ist schon enorm geworden.
Im Moment sind die 158 Parzellen in Birkenhöhe belegt. Auf der Warteliste stehen an die 20 Interessenten und die müssen viel Geduld mitbringen.
Also 5 Jahre, glaube ich, schon bald. Ist schon eine Hausnummer, ja, ist schon richtig.
Und viele derer, die so lange auf ihren Garten warten, sind auch bereit, mehr Geld als üblich zu bezahlen.
RBB-Reporterin Eva Kirchner mit Eindrücken aus Bernau und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.